Employer Branding in Krisenzeiten, macht das überhaupt Sinn, gerade wenn ein Unternehmen gleichzeitig Mitarbeitende entlässt? Oder ist es eben genau richtig, dann in Employer Brands zu investieren? Und wie sieht es mit den internen Massnahmen aus, um verunsicherte Mitarbeitende zu stärken? Das besprechen wir in dieser Podcast-Episode zusammen mit Michel Ganuschi von der Migros. Willkommen zu JobCloud Live, einem Podcast für Rekrutierungs- und HR-Fragen. Heute begrüße ich einen externen Gast. Es ist Michel Ganuschi, Leiter Arbeitgeberattraktivität von der Migros Gruppe. Michel, willkommen bei uns im Podcast.
Danke für die Einladung.
Wir haben im Vorfeld schon mal geredet und ich weiss, du hast das Wort nicht gern, Krise oder sagen wir unsichere Zeiten, aber vielen Unternehmen geht es doch im Moment so.
Scheinbar, wenn du das so sagst.
Mindestens, ich glaub dir. Ja, mindestens unsichere Zeiten, wo man muss Leute entlassen, wo man Hiring Freeze hat und so weiter. Das kann man ja nicht ganz abstreiten.
Muss man wie immer ein bisschen differenzieren, je nach Branche ganz unterschiedliche Ausgangslagen. Die grosse politische und gesellschaftliche Lage ist unsicher. Die Arbeitsmärkte sind auch ein bisschen unsicher. Und das gibt Effekte auf Unternehmen, logisch. Und Unternehmen sind in dem Sinn gut beraten, sich entsprechend vorzubereiten auf so Situationen, die sie vielleicht in der Boomphase nicht so kennen.
Mhm. Wenn ein Unternehmen keine neuen Mitarbeitenden einstellt, macht es dann überhaupt Sinn, in die Arbeitgeberattraktivität zu investieren?
Jetzt erst recht, so, nach dem Motto.
Habe ich hören.
Aber anders, vermutlich. Es wird sicher ein Fokus sein und eine Verlagerung vom Fokus von innen gegen aussen, gegen innen. Weil, ja, wenn du nicht suchst, dann bist du nicht genötigt, ultimativ schnell aktiv gegen aussen zu sein und sichtbar zu werden. Sondern es eröffnet sich Möglichkeiten, gut gegen innen zu arbeiten, an der Kultur zu arbeiten, an Wert zu arbeiten und entsprechende Programme dort können zu initiieren.
Wir kommen sicher nachher noch darauf zurück. Ich denke gerade noch an eine Frage, die wir dir im Webinar schon gestellt haben und deine Antwort ist unglaublich lang gewesen. Wir versuchen es jetzt heute nochmal, vielleicht wird es ein bisschen kompakter. Wann ist Employer Branding stark in deinen Augen? Also Achtung, kurz, ich misse Zeit.
Gut. Stark ist, wenn Employer Branding möglichst, nein, das ist eine Prämisse, glaubwürdig ist und im Idealfall auch differenzierend und zukunftsgerichtet.
Differenzierend auf Zielgruppe?
Einfach mal grundsätzlich differenzierend als Arbeitgeber eine Value Proposition zu haben, die mich auf dem Markt von meinen Mitbewerbern differenziert.
Alles klar. Ich
muss ja ein Versprechen äußern, wo eben glaubwürdig ist, aber gleich speziell.
Genau, ja. Dein Job bei der Migros ist ja an sich recht easy. Ich meine, du arbeitest in einem Unternehmen, das 100% Bekanntheit hat. Die Leute, neue Mitarbeitende, kommen doch dort eh von allein.
Total easy.
Oder? Wieso reden wir heute überhaupt?
Ja, wie es so ist, als easy bei der Migros zu arbeiten und nichts mehr zu machen, um die Leute anzuziehen und zu behalten. Ist ein Trugschluss selbstverständlich. Ja, also der Effekt von einem Love-Brand sein, nach wie vor, auch manchmal in schwierigen Zeiten, oder? Die Transformation beschäftigt uns seit einem Jahr ungefähr, wird uns auch noch ein bisschen beschäftigen. Das macht etwas mit einem, macht auch etwas mit den Mitarbeitenden selbstverständlich. Heisst aber nicht, dass es easy ist, im Gegenteil. Ich glaube, da muss man besonders viel Fokus auf Sachen setzen, wo diffizil sind auch, wo Kommunikation und Wert entsprechend wichtig werden. Wir sind aber nach wie vor ein Love-Brand, immer noch. Und durch das, was wir ja fast täglich in der Presse vorkommen, was auch so eine Love-Hate-Geschichte ist. Oder? Einerseits haben wir wahnsinnig viel Nutzen, andererseits wird uns wahnsinnig viel um die Tore geworfen. Auch. Das macht etwas. Wir merken aber auch in Gesprächen mit Bewerbenden, dass das sich auseinandersetzen mit einem Unternehmen, die emotionale Bindung, die oft vorhanden ist mit dieser Marke, die bringt uns nach wie vor sehr, sehr viel. Das heisst aber nicht, dass wir nichts mehr machen dafür.
Ich kann mir vorstellen, selbst wenn man jetzt in einem negativen Kontext, vielleicht auch in den Medien mal erscheint, in einem Fall von der Migros, das gar nicht unbedingt so negativ muss sein für neue Mitarbeitende. Oder? Also es kann sein, dass die vielleicht kritischere Fragen haben an einem Bewerbungsgespräch, aber trotzdem die Auseinandersetzung und die Visibilität von der Migros, auch über die Medien, die hilft schlussendlich trotzdem der Migros als Arbeitgeber.
Es ist ein Krux und ich glaube, die muss man gut managen. Du sagst richtig, es gibt wahrscheinlich vermehrt kritische Fragen. Und das ist aber auch gut, weil auf kritische Fragen brauchst du auch gescheite Antworten. Die Antworten haben wir. Man macht das ja, die ganze Transformation, nicht einfach, weil man lustig ist, sondern da hat es ein Business Ratio dahinter, wo in einer Story gut erklärbar ist. Und im Gegenteil, ich finde es ja gut, wenn Kandidierende mündig sind und sich für ein Unternehmen so interessieren, wie es im Geschäftsgang auch geht. Und ich verfolge ja die Presse logischerweise auch sehr intensiv, wie als Privatperson, die gleichzeitig Mitarbeiter ist von dem Unternehmen. Und das macht schon etwas. Also man wird schon dauerbeschallt mit manchmal interessanten negativen Konnotationen. Es wird einem viel um die Ohren geworfen als Unternehmen, die Fragen auslöst. Und auf die braucht es einfach eine gute Antwort.
Und wenn du das gut machst mit deinen Mitarbeitenden, hast du wahrscheinlich unglaublich gute Ambassadoren auch in diesen Zeiten. Oder?
Ich glaube, die Identifikation von Mitarbeitenden, der Zusammenhalt ist fast noch stärker in so einer Zeit, weil wir wissen ja, was wir haben, was wir an uns haben, was wir an dieser Marke haben, an dem Betrieb haben. Und der Stolz, den wir irgendwo verbinden, gerade jetzt bei 100 Jahren Migros, wo wir ja dieses Jahr feiern, das ärgert einem. Das nimmt man teilweise wahrscheinlich persönlich. Ich kann ja nicht für jeden Mitarbeiter und Mitarbeiterin reden von uns, aber ich glaube, es geht vielen so. Es ärgert einem ein bisschen, wenn man oft zu negativ über die Presse wahrnimmt, was dann so läuft, weil man hat viel Gutes zu erzählen grundsätzlich.
Dass die Migros ein beliebter Arbeitgeber ist, das sehen wir selber. Wir werden jedes Jahr auf jobs.ch auswerten, welche Arbeitgeber am meisten gesucht werden. Und Migros ist dort immer unter den Top 3.
Ja, freut mich zu hören. Überrascht mich nicht. Heisst, irgendetwas stimmt ja eben trotz allem. Wir sind natürlich auch Kraft der schieren Grösse. Wir sind die grössten Arbeitgeber in der Schweiz.
Sind wir immer noch?
Ja, nach wie vor.
Ihr habt letztes Jahr, wir haben schon ein bisschen angetönt, ein Turbulenzjahr hinter euch gehabt. Stellenabbau im grossen Stil. Du hast es ein bisschen schon vorweggenommen. Wie kann man dann gleichzeitig Employer Branding betreiben, indem man wirklich einfach intern Employer Branding macht?
Also es gibt sicher den Fokus zu prüfen in so einer Zeit. Erstens einmal mit die relativieren im grossen Stil. Es sind grosse Zahlen für Schweizer Verhältnisse, wenn man es in Proportion zur gesamten Belegschaft anschaut, ist es gar nicht mehr so viel. Wir sind fast 100'000 Leute gewesen. Insofern, es ist alles relativ. Nichtsdestotrotz, ja, das bedeutet etwas bei den Massnahmen, die man geplant hat, dass man vielleicht weniger laut ist in gewissen Phasen, ein bisschen zurückhaltender in der Tonalität oder auch tatsächlich im Ausspielen von gewissen Massnahmen. Dort haben wir uns schon stark hinterfragt und entsprechend auch Anpassungen in unserem Marketing-Mix im weitesten Sinn vorgenommen, aus Employer-Branding-Sicht. Vor allem gegen aussen.
Wo aber, du sprichst es eigentlich an, es betrifft ja dann nicht nur die Employer-Branding-Kampagne und Massnahmen nach aussen, sondern es betrifft eigentlich auch Branding ganz allgemein. Wo man je nachdem muss anpassen aus diesen Gründen, oder?
Ist man gut beraten, wenn man alles, was sozusagen aus Corporate-Sicht relevant ist, in einem gewissen Moment auf Botschaften, auf die Lautstärke, auf die Tonalität prüft.
Ihr habt sicher auch Massnahmen müssen parkieren während dieser Entlassungswelle. Welche sind das gewesen?
Wir haben uns entschieden, in dieser Phase mal bis auf Weiteres dort nicht Werbung im klassischen Sinn zu machen. Im Employer Branding sind wir im Vergleich zu der Gesamtmarkenkommunikation ein relativ kleiner Fisch. Das muss man ja schon ganz klar sehen. Wir sind mit digitalen Massnahmen unterwegs, wo wir relativ zielgruppennah über verschiedene digitale Kanäle ausgespielt haben, mit dem Ziel, bei unseren definierten Hauptzielgruppen Awareness zu generieren und im Idealfall Conversion, also der Call to Action ist, bewirb dich für einen gewissen Job, die zu uns auf Karriereseite zu bringen oder auf eine Stellenanzeige beispielsweise. Dort haben wir Massnahmen runtergefahren, ganz bewusst, wie wir gefunden haben, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt, um Werbung zu machen. Was wir aber gesagt haben, ist, dort, wo nach wie vor ein Bedürfnis besteht aus dem Arbeitsmarkt, also die suchen, die dürfen finden. Also wir haben bei euch beispielsweise ja weiterhin Stellen ausgeschrieben gehabt. Jetzt können wir sagen, wir dürfen nichts mehr publizieren. Selbstverständlich haben wir nach wie vor sehr viele offene Vakanzen gehabt, auch zu dem Zeitpunkt. Oder Google Search als Beispiel. Jemand, der googelt, darf nach wie vor Angebot finden, weil der Kandidat oder Kandidatin wird ja aktiv. Dann haben wir gesagt, dem Anspruch werden wir gerecht. Und entsprechend haben wir den Mix wirklich aufgeteilt.
Ihr habt natürlich unglaublich viele verschiedene Jobs, oder? Und dann kann es natürlich gut sein, dass die, die er nach wie vor sucht, sind nicht unbedingt die, die vielleicht jetzt in den Entlassungswellen betroffen gewesen sind. Ja, macht absolut Sinn, wie du das jetzt da zusammengefasst hast. Trotz allem ist und bleibt Migros ja ein starker Brand. Was würdest du den Unternehmen empfehlen, die nicht so einen starken Brand haben in dieser Situation?
Es ist ganz eine andere Ausgangslage, definitiv. Auch nicht unbedingt eine einfachere, weil die Herausforderung bleibt ja gleich. Man sucht die besten Leute, die passen, aber es kennt auch niemand. Ich bin überzeugt, ein Brand aufbauen ist unglaublich teuer. Die meisten Unternehmen haben die Möglichkeiten nicht, kraft der finanziellen Mittel im Marketing, geschweige denn im Employer Branding, sich noch eine Reputation als Arbeitgeber gegen aussen aufzubauen. Das ist zum Scheitern verurteilt, das muss man auch gar nicht versuchen, ist meine Überzeugung. Meine Überzeugung ist, dass der Fokus gegen innen dann umso wichtiger ist, eine Unternehmenskultur zu schaffen, wo die Leute einfach eine möglichst hohe Identifikation zum Unternehmen hat und dass man aus dem raus, aus einer inneren Stärke sozusagen, Nutzen kann ziehen, im Sinn von gute Mitarbeiter sprechen über gute Arbeitgeber und das so eher niederschwellig kann behalten. Kann ich mit dem all Probleme lösen, wenn ich irgendwelche spezifische Fachkräfte brauche? Vielleicht nur teilweise. Und das bleibt eine Herausforderung. Da gibt es auch nicht die Lösung, die einem zum Ziel hilft. Ich glaube, man muss Hausaufgaben einfach machen.
Habt ihr bei der Migros Unternehmenskultur angepasst? Also ich sage mal, die definierte Unternehmenskultur.
Wir haben im Rahmen von der Transformation gewisse Werte hinterfragt und die sukzessive adaptieren. Gewisse. Also nicht eine Grundsatzabkehr, aber eine Erweiterung, würde ich sagen, und etwas, was mehr Zukunft auch bringt.
Und in diesem Prozess sind wir noch drin?
Dort sind wir mit drin, ja. Die Transformation geht nicht innerhalb von wenigen Monaten, das ist in der Regel ein jahrelanges Vorhaben.
Hätte ja gleich können sein, dass wir die Unternehmenswerte schon angepasst haben. Und dann die Transformation startet, oder? Also ihr lauft es aber jetzt wie parallel.
Sie gehen strategisch einher, sie sind definiert, aber sie werden natürlich sukzessive über diverse Massnahmen sozusagen implementiert.
Also gelebt, meinst du?
Und bis sie gelebt werden, braucht es nochmal Faktor X, logisch ist, auf der Zeitachse.
Das eine ist eben die definierte Werte, das andere ist, wie es gelebt wird. Was hast du denn dort das Gefühl, wie sich es verändert hat seit dem letzten Jahr, was jetzt also im Unternehmen spürbar ist?
Ich glaube, es ist schwierig, für alle zu reden, weil für das sind wir schlichtweg auch zu gross, als dass ich eine repräsentative Meinung könnte abgeben könnte. Mein Eindruck ist, und ich habe einen Bürojob, also ich arbeite nicht draußen im Laden und ich bin ziemlich sicher, dass die Wahrnehmung sehr unterschiedlich könnte sein von diesen zwei Populationen. Viel erachten es durchaus als einen kleinen Befreiungsschlag im Sinne von Flucht nach vorn und haben vielleicht einmal auf eine Weichenstellung auch gewartet und gesagt, jetzt so, jetzt müssen wir da durchgehen. Und mit klaren Ansagen, mit einem nachvollziehbaren Argumentationscase im Hintergrund, weil der Business nutzen und dort wird intern sehr transparent kommuniziert, wieso dass man das macht, wo man macht. Man kann es ja auch in der Presse lesen, ganz abgesehen davon. Wir sind da relativ transparent und das macht Sinn. Und wenn ich etwas höre, was Sinn macht und ich kann nachvollziehen, dann motiviert mich das ja schlussendlich auch. Ob das überall gleich ankommt, natürlich haben wir intern auch kritische Stimmen. Das ist ja gut, das belebt ja auch Kultur und bringt einen weiter.
Wie viel Prozent Bürojobs habt ihr denn eigentlich?
Also in der grossen Summe von über 90'000 Mitarbeitenden sind sicher zwei Drittel nicht Bürojobs gewesen.
Okay.
Also wir haben schon einen Fokus in der Logistik, in der Produktion, im Verkauf auf der Fläche und so weiter. Dort ist mit Abstand die Mehrheit der Berufe angesiedelt bei uns.
Du bist ja selber aber in dem Fall ein Bürogummi. Wie bekommst denn du den Kontakt zu diesen Blue-Collar-Jobs mit über, die musst du ja dann irgendwie auch spüren im Employer-Branding.
Definitiv, und das ist nicht ganz trivial, weil selbstverständlich würdest du viel mehr gerne den direkten Kontakt haben, aber liegt wie nicht aus natürlichen Dingen drin. und so eine kleine Stage mal auf der Fläche arbeiten, was ich auch gemacht habe und ich habe es extrem genossen.
Bist du hinter der Metzgertheke?
Ich habe tatsächlich selber Cordon Bleu gemacht und konnte Gemüse auffüllen und bin am Kundendienst und konnte eine Mikrofondurchsage machen. Das war mein Kindertraum.
Cool.
Aber eben, da muss man sich jetzt nicht rühmen. Das war ein Tag und ein Tropfen auf einen heißen Stein. Es öffnet aber die Augen, selbstverständlich. Ich bin im Austausch mit ganz vielen Unternehmenspeers, die für dann dezentrale zum Teil Employer Branding Massnahmen verantwortlich sind oder die rekrutieren und kommen so natürlich Feedback über. Wir haben extrem viel Austausch und Gremien und dort muss es so funktionieren, dass die Bedürfnisse dann über solche Kanäle auch zu uns sozusagen an Zentralen kommuniziert werden. Weil wir müssen ja wissen, was wir machen müssen, damit es ihren Bedürfnissen gerecht wird und nicht unseren. Im Turm sozusagen in Zürich.
Dann hast du eigentlich systematischen Kontakt zu den anderen Stellen, wo du eben einfach sonst einfach nicht im Alltag.
Also nicht direkt, wie gesagt. Ich habe nicht mit dem Verkauf und der Fläche direkt zu tun, sondern sozusagen mit der Rekrutierungs- oder Employer Branding Verantwortlichen von den Genossenschaften und anderen Unternehmen aus der Migros-Gruppe. Ja.
Nochmal schnell zurück zu der Unternehmenskultur. Jetzt, Migros ist ja sehr dezentral auch. Wie könnt ihr dann sicherstellen, dass die Unternehmenskultur dann überall implementiert wird? Oder muss sie das überhaupt?
Es ist sicher empfehlenswert, eine homogene Unternehmenskultur zu haben. Auf dieser Basis werden ja dann auch Werte entwickelt und weiterentwickelt. Tatsächlich ist es eine Migros-Eigenheit, dass man nicht einfach sagt, so ist es und jetzt müssen wir. Es gehört wie zu Teil zu der gelebten Kultur dabei, dass eine Adaption optional ist, oft, und wenn sie keinen Mehrwert bietet, auch nicht unbedingt willkommen ist. Das heisst, jemand, der ein Angebot sozusagen zentral schafft, muss dafür sorgen, dass das Angebot dem Bedürfnis entspricht, sodass es auch gerne angenommen wird. Das gilt für sämtliche Bereiche im weitesten Sinn. Bei einer Kultur ist es nicht ganz trivial, weil man definiert ja schon ein bisschen eine Sollkultur, wo man dann auch versucht zu implementieren, aber nicht immer über die notwendigen Mittel dazu verfügt und Instrumente. Das heisst, es braucht sehr viel Kommunikation und Aufklärung, weshalb man das macht, über die Führungskommunikation dann primär auch. Ja. Man muss die Leute gewinnen für solche Vorhaben.
Die Führungspersonen sind sicher ein wichtiger Schlüssel
sehr wichtig.
Zu dieser Veränderung. Ja. Sind aber Mitarbeitende oder Führungspersonen involviert worden im Prozess von der Definition von der Unternehmenskultur?
Ganz ehrlich gesagt, weiss ich nicht im Detail, weil bei der Entwicklung dort aus der Supermarktstrategie, die man neu definiert hat, nicht im Kern mit dabei gewesen bin. Weiss aber, dass zahlreiche Workshops stattgefunden haben. Insofern gehe ich stark davon aus, dass man dort mit relevanten Menschen geredet hat.
Ja. Welche Erwartungen haben Mitarbeitende in herausfordernden Zeiten an ihre Arbeitgeber? Sind es andere als sonst?
Ich kann da nur aus persönlicher Sicht oder Annahme meine These treffen, die nicht für alle mögen stimmen. Ich glaube, was braucht man so ein bisschen Unsicherheit? Man braucht das Gegenteil.
Sicherheit.
Man braucht so ein bisschen, ich sage nicht eine Wohlfühlbubble, das wäre das Falsche. Aber man braucht sicher Klarheit, wo einem die Unsicherheit kann revidieren kann. Klarheit schaffe ich ganz einfach mit transparenter, zeitnäher Kommunikation, die Leute mitzunehmen auf dem Weg. Ich glaube, das ist so und so, wie immer. Das ist nicht das Thema vom Employer Branding, das ist das Thema von der internen Kommunikation im weitesten Sinn. Weil dort kann man sich viel verbucken und verbauen, wenn man es nicht richtig macht. Das ist eine Herausforderung. Gerade im Fall bei uns mit Firmenverkäufen und so. Natürlich können wir auch immer wieder mal gespiegelt über, jetzt haben wir es aus den Medien erfahren. Manchmal ist es nicht ganz einfach, alles comme il faut vom Ablauf zu machen. Da wird mal geleakt. Das ist schon lange nicht mehr vorgekommen, zum Glück. Bleibt eine Herausforderung, aber man muss den Leuten die Sicherheit geben, so gut, wie es die Umstände erlauben. Und das macht man mit Transparenz, auch wenn sie manchmal ein bisschen hart ist.
Es ist komplex. Was sicher auch zu dieser Klarheit beiträgt, ist, wenn man so eine Veränderung hat, dass man die halt einmal durchzieht und dann ist aber gut. Nicht, dass man in einer Salamitaktik immer wieder mit etwas kommt, weil das schürt natürlich enorme Unsicherheit bei den Mitarbeitenden und wäre wahrscheinlich völlig am Ziel vorbei.
Das ist im Idealfall so, wenn ich es jetzt auf unsere Situation anschaue, ist tatsächlich Krux. Man hat ja Anfang letztes Jahr mit einem rechten Big Bang Schockwellen ausgelöst, wo man gesagt hat, was man alles strategisch vorhat. Auch schon bevor die Veräusserungen ja beispielsweise stattgefunden haben.
Stimmt, ich mag mich erinnern.
Jetzt ist es aber so, tatsächlich finden ja dann so Verkäufe und Massnahmen, die damit einhergehen, so ein geschiebelt und gestaffelt statt. Weil man ja nicht alle Firmen gleichzeitig kann verkaufen. Das liegt in der Natur von Sachen, sind ja ganz unterschiedliche Märkte auch. Das heisst, es kommen immer wieder auch mal Neuigkeiten mit potenziellen Risiken oder Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Das macht es sicher nicht ganz einfach, aber es gibt wie auch nicht die ideale Lösung dazu. Weil erst im Nachhinein kommunizieren hätte auch keinen Sinn gemacht. So hat man am Anfang eine relativ grosse Schockwelle ausgelöst, sehr ungewöhnlich für Mikroverhältnisse, hat aber Transparenz geschafft und tut jetzt sozusagen sukzessive Nachschaffen im Verlauf von diesen Veräusserungsprozessen.
Weil man damals auch noch nicht alles hat können abschätzen natürlich.
Nein, haben wir ja auch nicht alles gewusst. Man hat gesagt, man startet die Suche nach zum Beispiel Käufer von gewissen Unternehmen.
Haben da spezifische Massnahmen eingeläutet, um Mitarbeitende auch emotional zu binden?
Also spezifisch etwas, was auf Emotionen einzahlt, ist gar nicht so einfach zu sagen. Also als Rahmenbedingung, Migros wird das Jahr 100 Jahre alt.
Perfekt.
Das ist eine Riesengeschichte, selbstverständlich. Man liest es auch und man sieht es auch. Wir haben sogar unser Logo, Never Touch the Logo. Du bist im Marketing. Wir heissen Merci für ein Jahr. Und das ist natürlich ein wunderbarer Aufschlag, um auf die emotionale Bindung von Mitarbeitenden und Kundschaft und so weiter einzuzahlen. Und das spielen wir das Jahr, ich würde schon sagen, sehr exzessiv auch im Employer Branding, wo man gesagt hat, wir nutzen das auch, um gegen innen, wie aber auch gegen aussen, Danke sagen. Also wir stellen Mitarbeitende ins Rampenlicht und sagen Merci, stellvertretend für alle anderen, die gewisse Jobs bei uns ausführen.
Es ist natürlich eine wunderbare generalistische Aussage, Botschaft, die sich auch auf Zielgruppenmitarbeitende oder zukünftige Mitarbeitende umsetzen lässt.
Es ist generalistisch, aber sehr wahr. Ja. Also gerade jetzt tatsächlich, wir haben 100 Jahre und Pionier-Dutti-Geschichten, das wird das ganze Jahr begleiten. Wir haben ein riesiges Mitarbeitendenfest. Zwei Tage im September. Es hat es noch nie in der Schweiz gegeben, dass man irgendwie fast 60.000, 70.000 Leute in zwei Tagen zusammenbringt. In der ganzen Migros-Gruppe, um irgendwie gegen ihnen auch Danke sagen, die Leute zusammenzubringen und so. Und das ist natürlich ein wunderschöner Absprungpunkt für das, was wir auch im Employer Branding mit dem noch entwickeln können.
Was macht ihr an dem Fest?
Also ich mache Musik.
Das ist klar.
Ich spiele mit meiner Band dort tatsächlich. Wir haben einen Slot können ergattern, wir mussten uns aber qualifizieren. Und sonst... Also es läuft sehr viel auf der kommunikativen Ebene, jetzt aus Sicht Employer Branding. Kleine Gimmicks, Gadgets, so kleine Giffis beispielsweise, wo man über Teams kann wertschätzend seinen Kollegen schicken. Das tönt jetzt abstrakt gesehen, so nicht sehr speziell, wenn man es sieht, findet man, das ist noch lässig. Einfach so, es sind so kleine Nettigkeiten auch, kleine Bannerli da, kleine Animationen dort. Und, wir sagen auch noch nicht alles, weil es wird dann sukzessive jetzt über das Jahr dann veröffentlicht werden.
Wie tun der die Mitarbeiterbindung messen?
Wir haben Umfragen, die institutionalisiert sind. Das ist ein klassisch, wenn man so will, mit gewissen standardisierten Fragebogen, wo wir Auswertungen haben, die uns sehr detaillierte Resultate liefern, die verschiedensten Ausprägungen und Parameter, die uns wichtig sind zum Messen.
Hat sich die Fluktuation verändert seit letztem Jahr von diesen Mitarbeitenden? Wo jetzt natürlich noch da sind, was ja der allergrösste Teil ist.
Wir schauen natürlich ganz viele verschiedene Parameter an, was Begleiter oder Ursachenwirkungen könnten dann sein von dieser ganzen Transformation. Ich muss sagen, es ist noch, ich weiß nicht, ob man das Wort erstaunlich brauchen kann, aber es gibt gar nicht viele Veränderungen. Jetzt zum Beispiel auch Abwesenheitsquote, Gesundheitsparameter, Fluktuation oder so, ist alles völlig im Normbereich. Wir sehen auch, dass wenn man Stellenanzeigen ausschreibt, beispielsweise der Run ungebrochen ist, an was es auch immer liegt, das kann ja auch am Arbeitsmarkt liegen, aber es liegt sicher auch mit unter uns, dass wir uns gewissen, nicht in allen Jobs, dass es gar nicht mal so einen negativen Impact hat, wie man von aussen vermuten können.
Was ist eigentlich der EVP von der Migros?
Die basiert auf mehreren Elementen, das klingt dann alles aber sehr abstrakt, wo Teil aus dem Unternehmenswert abgeleitet ist, ein Teil verankernde Wirkung hat, also das ganze Thema, wir nennen das Lebenswürdigkeit, das macht uns aus, das zeichnet uns aus als Migros.
Das ist einer der Werte?
Das ist einer der Werte, wo wir dort kommunizieren. Wir haben aber auch so einen aspirativen Aspekt, also das, was uns antreiben soll, so ein bisschen zurück auf die Erfolgsspur wieder zu kommen. Das ist etwas, was sehr stark auch propagiert wird, zu Recht auch. Das begleitet ja, das war auch der Auslöser für die ganze Transformation. Das treibt uns gleich vorne. Und so in dieser Balance, es gibt noch mehr Themen, aber es sind so die wichtigsten, wo wir uns drin bewegen. Aber es geht darum, bei einer EVP ein bisschen zu reduzieren, weil oftmals ist man ein bisschen überfordert. Ich kenne das noch aus Beratertätigkeiten, wo ich sehr viel so Dokumente und Leitbilder und Vision, Mission und all die Statements gelesen habe. Und der Purpose schwirrt auch noch irgendwo rum. Oftmals ist man ein bisschen überfordert. Es gibt nicht zu viel, also zu wenig Informationen. Sie sind ein bisschen austauschbar oft. Und es geht darum, denen irgendwie ein bisschen mehr Grip zu geben. Und in einer EVP versucht man das so ein bisschen zu verdichten und so ein bisschen emotionalisieren, in eine Story zu gießen, die einfach und nachvollziehbar ist.
Welche Employer Branding Trends siehst denn du eigentlich so am Horizont, so ganz generell?
Wir haben im Vorgespräch ganz kurz über das Thema geredet und ich habe mich zur These hinleiten lassen, mal schauen, ob ich da Widersprüche erfahre vom Publikum oder der Hörerschaft. Employer Branding ist trendbefreit. Bam.
Punkt. Was für ein Schlusswort.
Ich habe jetzt, ja, sagen wir, bald 15 Jahre Erfahrung, mehr oder weniger in diesem Themenbereich. Und wenn ich so zurückschaue über alles, finde ich, es geht ja immer um die gleichen Themen im weitesten Sinn. Das gegen innen, gegen aussen etc. und Kanäle und Zielgruppen und Botschaften und Employee Lifecycle und Touch. Es sind ja Karriere-Seiten, Stellenanzeigen, Botschaften. Es sind immer die gleichen Themen. Trends. Also wir haben so Digitalisierungsfeatures gehabt, mal ist ein bisschen da, mal ist ein bisschen da. Es sind aber alles nicht so klassische Employer Branding Themen. Entweder hat es einen Impact auf Recruiting oder irgendein Tool, das etwas Cooles und Fancy ist, wo man ja offen muss sein. Und das sind wir ja. Aber tatsächlich ein Trend im Employer Branding. Also die Themen wie, sagen wir mal, inhaltlicher Art, Diversität beispielsweise. Ist jetzt auch nicht unbedingt ein Trend. Das hat es auch vor 15 Jahren schon gegeben, dass auch Studien beleidigt, diverse Teams etc. an Mehrweg können bieten. Was haben wir noch für Themen gehabt, inhaltlicher Art? So viel sind es noch mal übergegangen.
Mitarbeitende nicht. Als Botschafter.
Markenbotschafter. Haben wir früher auch schon gerne gehabt. Jetzt hat man es vielleicht ein bisschen eher in Programmform auch definiert und versucht zu institutionalisieren. Man hat die Leute ausgewählt, die sich besonders eignen für das, die eh schon ein bisschen aktiv sind. Man hat die noch ein bisschen geschult, man hat ihnen das Vertrauen gegeben, man hat ihnen das Wissen gegeben, hat sie enabled, sozusagen. Vielleicht gibt es noch eine Belohnung, vielleicht gibt es sogar noch eine Software, die das Ganze stützt. Gibt es ja ein paar Anbieter und so. Würde ich jetzt gar nicht. Es ist ein bisschen Normalität geworden, glaube ich. Ich glaube, es ist auch nicht mehr so gehypt, wie es auch schon mal war. Ich habe ein paar so Programme beobachtet. Die meisten werden mit viel Enthusiasmus angegangen. Und nach einem halben Jahr, vielleicht einem ganzen Jahr, merkt man, so, das immer aufrechtzuerhalten, immer wieder in einer Kadenz Mitarbeitenden dazu zu animieren, ist gar nicht so trivial. Haben wir genug Futter inhaltlich? Und andererseits auch, die Leute, die es eh schon gerne machen, haben es auch vorher schon gerne gemacht.
Kann man vielleicht sagen, dass sich halt einfach das Ziel von Employer Branding nicht verändert? Also es geht ja eigentlich immer um Retention und natürlich die Form kann sich vielleicht ein bisschen ändern, die Kanäle, die Massnahmen, aber der Kern bleibt dort bei Retention, schauen, dass den Mitarbeitenden gut geht, sie sich wohlfühlen und bleiben und natürlich Recruiting, schauen, dass man einen attraktiven Arbeitgeber nach außen strahlt, auch dort Botschaften, Kanäle können sich verändern, aber der Kern bleibt sich in dem Sinn gleich. Meinst du auch das damit, dass das...
Ja, die Aufgabe, ich will es jetzt nicht nur auf die Retention beziehen, also genau das Thema Attraktivität gegen außen und innen ist so ein bisschen, ist ja beiderlei, es ist 360 Grad. Der Auftrag ist der gleich, bleibt der gleich. Das Instrumentarium ist jetzt auch nicht so unglaublich anders geworden im Verlauf der Zeit. Möglichkeiten, ja, man probiert immer mal wieder etwas aus, wie man es im klassischen Marketing, Online-Marketing auch würde machen. Der Mitarbeiterzyklus oder vom Attrahieren, Onboarden bis dann im Spätfall rausbegleiten, durch welche Art auch immer sozusagen, der bleibt ja auch gleich. Das heisst, es ist in dem Sinn tatsächlich gar nicht so Rocket Science. Es ist aber dermassen wichtig, die Sachen, wo man erkennt, auch wirklich zu machen. Und an dem scheitert es. Es ist ein Thema von Budget, von Aufmerksamkeit, von Mindset, von Führungsverhalten und so weiter, dass es die Wertschätzung auch erfährt, die es verdient, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Und sind wir ehrlich, kaum sucht man nicht mehr so Leute, kaum dreht der Arbeitsmarkt ein bisschen, ja, braucht man eh nicht mehr. Was natürlich eine völlig falsche Haltung ist.
Weil was eigentlich der ideale Zeitpunkt wäre, um genau sich eben darum zu kümmern, dass man dann wieder parat ist, oder?
Absolut. Vielleicht mit einem Fokus-Shift. Ja, vielleicht natürlich weniger gegen aussen, vielleicht mehr gegen innen, aber dann erst recht. Und das ist eine Haltungsfrage und an dieser Haltung, ich glaube, da schaffen wir auch in 10 Jahren und in 20 Jahren noch dran, weil nicht alle zu dieser Überzeugung kommen.
Gut. Danke vielmals, Michel, bist du da gewesen.
Gerne,
danke fürs Gespräch.
Merci.
Ich fasse zusammen. Employer Branding muss glaubwürdig, differenzierend und auf Zukunft ausgerichtet sein. In Krisen oder unsicheren Zeiten gibt es einen Shift vom Fokus auf die Retention und somit ist die Unternehmenskultur ein wichtiger Faktor, wenn nicht der wichtigste. Spricht das Unternehmen Entlassungen aus, dann sollte es alle geplanten externen Massnahmen nicht nur Employer Branding betreffend hinterfragen. Und zum Abschluss: Employer Branding ist trendbefreit. Massnahmen mögen sich verändern, der Kern bleibt. Danke Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Podcast. Haben Sie Inputs ganz generell oder Themeninputs, schreiben Sie doch uns auf content@jobcloud.ch. Bis zum nächsten Mal.